Wir nähern uns langsam dem Jahresende und blicken ein wenig zurück und blicken auch jetzt mit jemandem zurück, für den das Jahr, zumindest so kann man sagen, doch recht gut ausgegangen ist. Aber das wäre dann gleich auch eine Frage, ob das jetzt wirklich gut aus seiner Sicht alles ausgegangen ist. Und zwar ist bei mir zu Gast erstmal der Yves. Fangen wir erstmal so an. Hallo, hallo Yves.
Hallo Reinhard.
Yves, du bist natürlich hier im Sender mal aktiv gewesen, warst zuletzt aber mal Gast. Und die, die regelmäßig Radio frei hören, wissen, dass wir über deine Wohnsituation gesprochen haben. Das müssen wir immer ein bisschen zusammenfassen. Das werden wir auch gleich nochmal ausführen. Tun, aber du wohnst seit gut 20 Jahren in der Straße des Friedens in einer Altbauwohnung, bist damals eingezogen, Anfang der Nullerjahre, da war das sozusagen noch Kovo-Bestand, also in kommunaler Hand. Alles war lange Zeit einfach in Ordnung, ganz normal Miete bezahlt. Irgendwann gab es aber einen Eigentümerwechsel, das war im Zuge dessen, dass eben die Kovo gesagt hat, wir verkaufen das. Die Stadt Erfurt hat es verkauft. Dann gab es den Privatinvestor. Dann hat man lange Zeit nichts gemerkt, außer dass eben nichts gemacht wurde. Und können wir auch nochmal drüber reden. Und dann gab es im Jahr 2020 eine erste Räumungsklage wegen Eigenbedarf. Und da war eben die Frage, Eigenbedarf, das kann man natürlich immer machen als Vermieter, aber da muss man sozusagen den Eigenbedarf auch realisieren. Also Klassiker ist, dass ein Vermieter sagt, Eigenbedarf, ich will da selber einziehen und ich will mein Büro haben. Das ist alles nicht passiert. Es gab verschiedene gerichtliche Auseinandersetzungen. Das ist jetzt wirklich die Schnellzusammenfassung. Und es gibt jetzt ein Urteil bei dich, das damals auch betroffen hat und lange Zeit betroffen hat, eben eine Räumungsklage. Und jetzt ist in zweiter Instanz ein Urteil gefällt worden, beziehungsweise ein Vergleich gezogen worden. Jetzt musst du uns erstmal berichten, wie das Ende der Geschichte lautet, weil Vergleich heißt erstmal, da ist ja was passiert. Ist passiert?
Also Vergleich ist juristisch ein Vertrag, der geschlossen wird und es gibt dann halt kein Urteil mehr. Das Urteil ist praktisch in Luft, hat sich in Luft aufgelöst, also in Bezug auf mich. Und was der Inhalt des Vergleichs ist, darauf kann ich gleich nochmal eingehen. Und bemerkenswerter war ja eher so das Prozedere am Landgericht am 30. November, dass halt statt der einen Richterin, wo beide Seiten vorher schon zugestimmt hat, dass das okay ist, nun die komplette Kammer da saß, also ein Richter, zwei Richterinnen, weil, wie ich vermute,
drei Menschen quasi, die das, nicht nur eine Person, sondern drei.
Na, die komplette Kammer, die sind dann halt beschlussfähig mit Mehrheit, anstatt halt eine Einzelrichterin, die entscheidet. Aber ich meine, die Praxis sieht natürlich so aus, dass halt immer die Mehrheit irgendwie hergestellt wird, ne? Ist ja bei drei Leuten auch nicht so schwierig. Und wir vermuten halt, dass es den Hintergrund hatte, dass ja die Gegenseite, also der Vermieter als Gegenseite jetzt in dem Fall,
der euch rausklagen wollte.
Ganz genau. Dem Gericht ja vorher noch in einem Schriftsatz mitgeteilt hat, wo sie denn diese Interviews finden können, die wir ja immer gemacht haben hier, mit dem Hinweis darauf, dass sie doch dann mal hören können, was ich so von dem Gericht halte. Habe ich mich dann auch bedankt schriftlich. Das Schöne ist, dass sie auf diese zusätzliche prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit hinweisen. Und dann fand das Gericht wahrscheinlich so wichtig, dass sie dann doch die komplette Kammer dahingesetzt haben, die dann halt irgendwie doch erstaunlich intensiv versucht haben und auch letzten Endes dann mit Erfolg mich zu einem Vergleich zu bewegen, weil die wollten das dann schon vom Tisch haben. Ne? Einerseits ist es störend, dass es die Öffentlichkeit gab, andererseits halt die Thematik selbst, dass halt ein Vermieter, der halt offensichtlich nichts tut, absolut unwillig ist, irgendwie Recht bekommen hat in der ersten Instanz. Und sie haben auch ganz klar gesagt, es muss zurückverwiesen werden, also so wie ich halt auch das rechtlich schon bewertet hatte, das Urteil vom Amtsgericht.
Rückverwiesen heißt, es wäre dann nochmal ganz von vorn losgegangen?
Ja, es wäre neu verhandelt worden.
Und das hat dann die Gegenseite aufgeschreckt mutmaßlich, dass man gesagt hat, dann doch lieber den Vergleich.
Genau, die Gegenseite, wo halt nur der Anwalt anwesend war, nicht der Vermieter erwartungsgemäß, angeblich natürlich, weil er dann wieder ganz doll krank war und so, wie auch in den letzten Verhandlungen scheinbar immer.
Gut, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt, das kann ja auch sein. Aber
kann ja sein, ist auch nicht so relevant. Und die Sicherheit, also der anwesende Anwalt sich auch nichts einlassen wollte, also wo es halt, es ging ja erstmal um den Vergleich, ne? Das ist ja so, dass der gesetzliche Rahmen, es muss erstmal geguckt werden, ob ein Vergleich möglich ist. Und dann, als das klar war, dass es halt zurückverwiesen wird, neu verhandeln, dann landet es vielleicht wieder beim Landgericht in zwei Jahren auf dem Tisch, war halt der Gegenseite klar, okay, die haben eigentlich verloren. Und ich denke auch, sie hätten verloren dann auch in der ersten Instanz, weil das Landgericht haben ganz klar gesagt, dass das Amtsgericht da ein paar Sachen übersehen hat, die doch sehr wesentlich waren, wie zum Beispiel das Zurückbehaltungsrecht.
Und was ist das Rückbehaltungsrecht?
Das Zurückbehaltungsrecht, also du, wenn jetzt Mietminderungsgründe bestehen, dann hast du ja per Gesetz, also ipso jure, hast du das Recht, Miete einzubehalten. Das Recht kannst du ausüben. Wenn du es nicht ausübst, dann wäre halt die Frage, steht dir das Rückbehaltungsrecht zu? Laut Landgericht selbstverständlich, weil es ist ja per Gesetz irgendwie. Und dann hätten die zurückliegenden Jahre, wo ja schon die Mietmenge bestanden, auch unbestritten von der Gegenseite, berücksichtigt werden müssen in Form von eines Geldbetrages zum Beispiel. Ne? Und dann wäre es halt dazu gekommen, dass natürlich die Kündigung, um die es halt ging, vom 17. Januar 2022, dass die halt dann nicht gegriffen hätte mehr. Und dann hätte das Ganze, wäre das ganze Verfahren gibt. Und was auch das Landgericht gesagt hat, was wir auch zu Recht bemängelt haben, dass halt die Gegenseite innerhalb der Verhandlungen, also die weitere Kündigung ausgesprochen hat, also nennt sich dann prozessuale Kündigung, dass die halt nicht qualifiziert signierend unterschrieben waren. Das hat das Amtsgericht natürlich vollkommen übersehen. Ne? Auch nicht im Urteil benannt. Das haben die am Landgericht dann so hingedeutet, dass das Landgericht das ja schon dann auch, das Amtsgericht dann auch schon gesehen hätte. Das ist natürlich vollkommener Quatsch gewesen. Die haben also halt einige Sachen übersehen, die wirklich den Kern gesprengt hätten, um zu sagen, naja, es muss zurückverwiesen werden, neu verhandelt und dann wäre das klar gewesen. Wir hätten dann irgendwann gewonnen. Nach einem Sachverständigengutachten ist wahrscheinlich, dann hätte sich das nochmal ein, zwei Jahre hingezogen, wäre wieder beim Landgericht gelandet und die hätten da keinen Bock mehr drauf. Ne?
So. Also interessant ist ja trotzdem, also jetzt mal trotzdem schon so ein bisschen, was ja interessant ist, wenn du so erzählst, wir blicken jetzt ja schon so ein bisschen zurück und teilweise es ist natürlich jetzt Mutmaßung, was da so hinter den Kulissen, was die Entscheidung beeinflusst hat. Fakt ist, es gab jetzt eine Entscheidung, aber um noch zurückzukommen, vom Ergebnis her, Vergleich heißt ja auch immer so ein bisschen Kompromiss. Also wir halten mal fest, also Vergleich ist in dem Fall, dass du nicht raus musst jetzt erstmal. Also so, dass wir nur mal sagen, ja genau, du kannst ja mal sagen, was das konkret heißt.
Vortragen.
Ja.
Also der Vergleich, ich würde den vielleicht vorschieben, ich würde den so werten, vergleichbar mit einem Urteil, als hätten wir gewonnen, weil dann ab einem gewissen Punkt ganz klar war, wir lassen uns auf keine größeren Kompromisse ein, die Gegenseite muss was liefern, so. So, und die Landrichterinnen haben natürlich schon noch zu.
Also deswegen ist man aus seiner Sicht schon sehr weit entgegengekommen. Das ist interessant.
Ja, ja. Ich werde das gleich nochmal dazu eingehen. Und das Interessante war natürlich auch, dass die Landrichterinnen dann auch versucht haben, mich zu motivieren. Na, lassen Sie sich doch auch mal was auf was ein. Da meinte ich, naja, ich gebe hier einen politischen Prozess auf. Da sitzt die Öffentlichkeit und da würde ich schon eine Menge aufgeben, wenn ich mich jetzt auf einen Vergleich einlasse. So. Und dann war halt so für die Gegenseite klar, die haben dann letzten Endes allem zugestimmt nur noch. Ne? Okay. Der Vergleich beinhaltet im Wesentlichen so, dass wir bis 30. September 2024 drinbleiben, was für mich okay ist, da ich jetzt auch nicht noch im Winter dort verharren will, in dieser windigen, nassen, kalten
Bude. Das heißt also, im September nächsten Jahres musst du dann ausziehen. Ja.
Genau, in 10 Monaten dann, gell? Da endet das Mietverhältnis. Das ist ein Punkt. Ich kann natürlich auch früher die Wohnung verlassen mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen. Gesetzliche Kündigungsfrist beträgt ja 3 Monate, bekanntermaßen.
Du kannst also sehr kurzfristig raus.
Ich kann dann auch sehr kurzfristig ausziehen, habe ich jetzt erstmal nicht vor, aber mal schauen. Dann, dass halt auch ganz wesentlich ist, dass keine Mietrückstände bestehen und auch nie bestanden haben.
Also du musst jetzt nicht irgendwas rückwirkend noch zahlen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Ja, da hätte der Vermieter ja auch klagen können noch auf angebliche Mietrückstände. Hat er bisher ja nicht gemacht, sicherlich weil er auch weiß, dass ich eh nicht fändbar bin. Er hätte es auch bei den damaligen mitbeklagten Untermieterinnen versuchen können, aber die haben ja auch Prozesskostenhilfe gekriegt. Also. Aber er hätte es versuchen können und da wären es dann ja wahrscheinlich so um 7.500 bis 8.000 Euro gegangen, die jetzt ja auch nicht mehr im Raum stehen. So, ne? Das, weil es haben ja nie Mietrückstände bestanden, was natürlich auch interessant ist, da ja dann auch eigentlich der Kündigungsgrund von vornherein irgendwie nicht bestanden hat und jetzt die Frage wäre, ist da Prozessbetrug begangen worden, ne? Zum Beispiel. Aber gut. So. Und dann ist halt vereinbart worden, dass ab Dezember 23 dann eine monatliche Pauschalmiete von 330 Euro bezahlt wird. Pauschalmiete heißt Kaltmiete inklusive kalter Nebenkosten. Mhm. Und das ist auch nochmal weniger, als was wir jetzt vorher schon gemindert bezahlt haben.
Also in anderen Worten nochmal, also weniger. Also man muss ja mal jetzt erklären dem Hörer, der Hörerin, dass das auf jeden Fall jetzt nicht die ursprüngliche Miete ist, sondern schon weniger. Also du hast ja gesagt, es gab teilweise Mietminderungen. Also, und das ist jetzt nochmal
also ein bisschen
weniger, als was ihr ursprünglich bezahlt hat.
Ja, also wir haben ja die ersten 13 Monate haben wir ja 0 Miete gezahlt. Dann
da musst du jetzt auch nichts zurückzahlen, um das nochmal.
Das ist dann akzeptiert. Und danach habe ich ja irgendwie in der Zeit irgendwie die Heizung reparieren lassen müssen, weil der Vermieter sich nicht gekümmert hat, die total Ausfall hatte. Daraufhin haben wir wieder als Zeichen des guten Willens auch 50% der Miete aber auf die korrekte Wohnungsgröße bezahlt, was ja auch nochmal ein bisschen weniger ist als 50% der ursprünglichen Miete. Und jetzt sind es nochmal weniger als diese geminderten. Also würde man sagen, vom Ursprungsbetrag bezahlen wir jetzt etwa 40%.
Das ist ganz gut. Also, ja. Ne? Also das ist. Aber also können wir gleich mal drüber reden. Die Frage natürlich ist das erstmal gut, aber erstmal weiter und dann können wir gleich mal über die allgemeinen Sachen sprechen.
Dafür verzichten wir auf die Betriebskostenabrechnung für 23 und 24, was insofern auch okay ist, da wir ja die letzten immer einklagen mussten, da ja irgendwie der Vermieter da hat versucht, irgendwie Geld zu. Naja, ich will jetzt nicht sagen unterschlagen, das klingt wieder so böse, aber halt für sich zu behalten. Da haben wir erfolgreich auch geklagt, dass er verpflichtet wurde, die vorzulegen. Er hat halt irgendwas vorgelegt, da teilweise auch noch nicht die komplette Belegeinsicht gewährt und auch nicht Einsicht in die Kontoauszüge, um nachzuvollziehen, ob wirklich das Geld bezahlt wurde. Das heißt, da wird noch einiges folgen, denke ich. Und dann, dass die Kosten des Verfahrens, also praktisch des außergerichtlichen Verfahrens und so, ja, also die Parteien selber tragen. Das heißt, er bezahlt seinen Anwalt und ich bezahle meinen halt. So, das ist schon okay.
Ja. Ja, also mit anderen Worten, also das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, die dazu schon erübrigt hat. Vergleich, habe ich ja eben gesagt, ist ja immer eine Annäherung, Kompromiss, aber du sagst, du hast oder ihr habt da deine Seite viele Ziele durchsetzen können. Also für dich fühlt sich das schon wie ein Sieg auch an.
Naja, es ist so ein, vielleicht ein Pyrrhus-Sieg, aber es ist zumindest in die Richtung, wo ich denke, selbst wenn wir das Urteil in der ersten Instanz gewonnen hätten, es hätte, wäre nicht besser geworden. Also auch wenn natürlich uns recht gegeben würde. Das ist halt so, geht halt sehr in die Richtung, wo ich sagen würde, es ist akzeptiert, dass wir wirklich auch entsprechend 13 Monate keine Miete gezahlt haben, danach 14 Monate 50% auf tatsächliche Wohnungsgröße und so weiter. Das war ja auch eigentlich so der Rahmen des Ganzen, zu sagen, hier bestehen massive Mietmängel und wir sind nicht länger bereit, Miete zu zahlen. So.
Das ist jetzt ein Prozess, der jetzt nun, ich glaube, 2 Jahre warst du direkt involviert, eben durch die Räumungsklage. Du bist aber im Grunde jetzt schon mindestens 3 Jahre insgesamt natürlich mit Betroffener, weil ursprünglich, da haben wir auch darüber berichtet, kann man auch nachhören, dass es anfing mit einer Räumungsklage gegen deinen Nachbarn, wenn man so möchte, den Menschen, der unter dir gewohnt hat, Mike und seine 2 Kinder. Das war im Jahr 2020, so mitten in der Corona-Zeit. Die Räumungsklage war seinerzeit auch erfolgreich, er musste raus und meine Frage wäre jetzt nur nach diesen 3 Jahren ja im Grunde, was hat das mit dir selber gemacht? Das ist ja auch alles, ne? Immer wieder Gericht, immer wieder hin, immer wieder sind Zeugen nicht gekommen. Also ist es jetzt eher so ein Durchatmen und dass du sagst, also zukünftig mache ich sowas nicht wieder oder sagst du jetzt eher, da ich am Ende ja jetzt doch recht erfolgreich gewesen bin, würde ich jeden und auch mir selber raten, es lohnt immer vor Gericht zu gehen.
Naja, ich würde schon zu zweiterem tendieren und das auch insofern auch, ja klar, es macht halt was mit dem Kopf und so, das halt zu sagen, naja, also einerseits zu wissen, dass halt die Gerichte sehr vermieterfreundlich sind, dass es da halt um Erhalt von Machtstrukturen geht und auch Recht einfach mal gebrochen und gebeugt wird, ganz klar so. Also wie das Urteil vom Amtsgericht ja auch gezeigt hat, wo ja auch wesentliche Sachen übersehen wurden, obwohl es vorher einen Hinweis gab, die hätten nicht übersehen werden dürfen, einfach mal. Ne? So, und das hatte ein politisches Kalkül. Und dem zu widerstreben, finde ich schon wichtig. Also weil es auch um eine Struktur geht, zu sagen irgendwie, dass es doch nicht sein kann, dass halt Leute, die Wohnraum vermieten, es so leicht haben, irgendwie Leute zu vertreiben. So, und dass es sich lohnt, dagegen sich zu wehren. Ja, auf jeden Fall.
Das ist immer die Frage, ne? Also jetzt in dem Fall würde man wahrscheinlich sagen, ja, leicht haben zu vertreiben. Also, aber ich bin jetzt kein Experte im Mietrecht, auch nicht im Vermieterrecht. Also ich kenne aber Fälle, wo ich weiß, dass für Vermieter es mitunter auch schwierig ist, Mieter erstmal, wenn man, keine Ahnung, jetzt wirklich ein Haus sanieren möchte, dann muss man ja theoretisch warten, bis in Ruhe alle Mieter ausgezogen sind. Da braucht man schon einen langen Atem, man kann nicht einfach einen Mieter vor die Tür setzen. Ne?
Nein, also, du hast aber immer die Möglichkeit zu sagen, für die Zeit der Sanierung, wo das Wohnen praktisch unmöglich gemacht wird, den Leuten ein Ausweichobjekt zur Verfügung zu stellen. Das kann dann auch
zum Beispiel, das ist ja denkbar, ja, genau.
Klar, das ist immer mit Kosten verbunden, aber ich meine, das
gehört immer dazu. Oft wollen die Kosten halt gespart werden, genau. Aber ich kenne Fälle, wo es so gewesen ist, dass beispielsweise da Mieter abgefunden wurden oder man wirklich den langen Atem hat. Also es gibt auch ein Beispiel aus der Klausnerstraße, weiß ich, wo noch heute, also wo auch ein unsaniertes Haus ist und es soll schon seit Jahren saniert werden, aber wo immer noch zwei Mieter drin wohnen. Ich glaube, hier hat der Eigentümer den sehr langen Atem, bis er eben sagt, okay, jetzt ist wirklich auch der Letzte ausgezogen. Das ist ja dann die Alternative. Also deswegen muss man da sich immer genau schauen. Aber interessant ist deswegen, mit dir drüber zu reden. Wir haben ja von Anfang an drüber berichtet, einmal, weil uns der konkrete Fall bei dir interessiert hat und natürlich auch, weil wir andere Fragen gemeinsam mit dir aufgeworfen haben. Wem gehört die Stadt? Wie ist das eigentlich mit der Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter und Recht auf Eigentum? Da spielt ja ganz viel mit rein. Und bevor wir diese allgemeinen Fragen aufwerfen, kann man ja trotzdem jetzt nochmal beim Prozess ein bisschen bleiben. Was würdest du jemand raten? Weil vielen Menschen geht es ja so, wenn man jetzt irgendwie mit Gericht gedroht wird und mit der Justiz, dass man erstmal so zusammenzuckt. Was hat dich jetzt im Nachhinein geschützt? Was hat dir geholfen? Also einmal habe ich herausgehört, dass dadurch, dass in der Öffentlichkeit da war, das war schon mal mit ein Schutz.
Ja.
Dann vielleicht auch so konkrete Sachen wie Prozesskostenbeihilfe, dass man Leuten auch sagen muss, es gibt sowas. Also dass man, weil das ist ja auch würde mir so gehen und vielleicht auch anderen, dass man denkt, was ist, wenn ich das alles bezahlen muss? Ich kann es mir doch gar nicht leisten. Also gibt es da so Sachen, die du anderen jetzt mit deiner Erfahrung raten würdest?
Also sich erstmal die Unterstützung suchen ist ganz, ganz wichtig. Sicher auch, wenn jetzt irgendwie ein ganzes Haus betroffen ist, sich halt irgendwie nicht so auf die üblichen Spiele einzulassen, so diese Spalten und Zersetzen. Ne? Also wirklich, das ist die übliche Strategie von Vermietern und Vermieterinnen, wirklich die Leute gegeneinander aufzuhetzen. So. Sich darauf nicht einzulassen, sondern solidarisch miteinander umzugehen und zu sagen, wir stehen zusammen bis zum Schluss, egal was passiert. So. Und halt die Öffentlichkeit herzustellen, den Support von außen zu bekommen, halt auch, das ist auch eine moralische Unterstützung natürlich und auch ein gewisser Schutz. Weil nämlich dann auch für die Leute, die den Wohnraum vermieten, dann klar ist, sie können nicht jetzt einfach irgendwas machen. Es geht immer an die Öffentlichkeit und auch für die Richter und Richterinnen klar ist, sie müssen sich jetzt des Falles ordentlich annehmen, weil das doch schon ein bisschen irgendwie peinlich sein könnte, wenn sie irgendwie nicht mal wissen, was in den Schriftsätzen stand vorher, worum es eigentlich geht, ne? Was ja auch ganz häufig der Fall ist. So. Also gerade am Amtsgericht in Erfurt. So.
Das war die erste Instanz, dann jetzt die nächste Instanz, die jetzt entschieden hat, war das Landesgericht. Also das vielleicht auch so eine Erfahrung, weil man ja immer so, man hört es ja sonst immer so, wie gehen es die nächste Instanz, dass es manchmal auch lohnt, doch in die nächste Instanz zu gehen?
Ja, also das war ja
also manchmal erst die auch zweite. Nicht natürlich.
Ja, also da wäre ja noch der Bundesgerichtshof drüber gewesen. Also
man kann immer bis nach Karlsruhe gehen, wenn man so schön sagt.
Ja, das ist dann schon schwieriger mit so Verfassungsklagen. Da braucht es dann schon irgendwie Verletzungen des Grundrechts. Das zu konstruieren ist relativ schwierig und auch relativ teuer, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so für Verfassungsklagen gibt es irgendwie keinen Rechtsschutz, also keine Gerichtskostenhilfe. Also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, kann natürlich sein, aber ich denke eher nicht. Das ist halt im Zivilrecht allerdings doch möglich und hängt natürlich davon ab, wie viel Geld so Menschen haben. Wenn du arm bist und nichts, kein Vermögen, was verwertbar ist, dann steht dir das halt zu. Da wird natürlich auch rumgemauschelt, wurde ja bei uns auch erst abgelehnt. Ne? Und dann auch jetzt in der zweiten Instanz wurde da versucht, irgendwie mich unter Druck zu setzen, indem es halt irgendwie weder abgelehnt noch bewilligt wurde. Und dann halt auch mein Anwalt zu Recht gesagt hat, in der Verhandlung den Richterin vorgeworfen, dass sie mich ja doch jetzt im Amt erpressen wollen, dass ich doch hier für wohlgefälliges Verhalten dann Prozesskostenhilfe bewilligt komme, ansonsten halt nicht so. Ne? Und die natürlich gleich, nein, das ist ja gar nicht so. Aber ja, genau das war der Punkt. So, also es wird halt auch versucht, irgendwie über die Kosten Menschen unter Druck zu setzen. Ganz klar, von jedweder Seite.
Interessant ist ja auch, weil du gerade Anwalt gesagt hast, oder man könnte jetzt auch Anwältin hinzufügen, weil ich habe auch mal so eine Auseinandersetzung gehabt, da ging es auch um Mietrecht, das ist schon Jahre her und da hatten wir auch Prozesskostenhilfe beantragt und wir hatten aber das Gefühl, wir haben eher so ein Pflichtverteidiger, als böse gesagt. Ich will jetzt nicht die Pflichtverteidiger per se alle über einen Kamm scheren.
Das war ein Strafrecht wahrscheinlich.
Genau. Und die Frage, auf die ich hinaus will, wie findet man denn oder wie kann man überhaupt erkennen, was ein guter Anwalt, was eine gute Anwältin ist, ne? Weil das ist ja mitunter auch die halbe Miete.
Das ist ein Geschmäckerle, würde ich sagen. Also ich meine, viele sind halt politisch bekannte Anwälte und Anwältinnen, die sind halt gut für politische Prozesse. Dann gibt es welche, die auch, also wie unsere zum Beispiel, das aus Überzeugung machen, das unterstützen. Finde ich auch gut. Dann gibt es natürlich welche, die halt irgendwie rechtlich auch jetzt allein deswegen schon gut sind. Also es kommt immer darauf an, was der reicht.
Also Überzeugung war so eine Sache und war jetzt bei deinem Anwalt so, dass er auch schon Erfahrungen genau mit solchen Prozessen hatte, dass er das schon kannte. Manchmal ist es ja so, dass man weiß, der hatte schon mal so einen ähnlichen Fall, deswegen nehme ich den.
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, da würde ich mich jetzt auch gar nicht...
Nee, aber offenkundig war das, dass er die Überzeugung hatte, ist ja mitunter auch eine gute Triebfeder. Ne?
Ja, selbstverständlich, weil ich meine, es braucht halt einen langen Atem. Er hat sich die Finger wund geschrieben in seitenlangen Schriftsätzen, so allein der Berufungsbegründungsschriftsatz war 37 Seiten lang. So, ne? Also da haben wir auch zusammen natürlich geschrieben, aber trotzdem braucht es halt auch die Unterstützung natürlich, also weil Anwälte und Anwältinnen allein machen, können auch nicht viel machen, die brauchen immer die Unterstützung der Mandanten und so, ne? Dass die sich mit reinhängen und gucken und sagen, was sie eigentlich wollen. So, ne? Das ist halt ganz, ganz wichtig. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert gar nichts.
Das ist interessant, weil das habe ich bei dir auch mitbekommen. Ich war ja auch mindestens bei einer Verhandlung mit dabei, damals am Amtsgericht. Und ich hatte das Gefühl, dass die Richterin, die war so ein bisschen beeindruckt, dass du da so gut dich eingearbeitet hast. Also war jetzt wieder nur ein Eindruck von mir. Ne? Aber weil du sagst, der Mandant, in dem Fall du, musst ja schon ein bisschen mitmachen. Also in den letzten 3 Jahren bist du sozusagen, was zum Mietrecht angeht, unfreiwillig ziemlich fit geworden.
Naja, ich denke, sagen wir mal so, fürs erste Staatsexamen reicht es. Ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber keine Ahnung, könnte hinhauen.
Ja, natürlich sagt man so, am besten gar nicht erst diese Auseinandersetzung und man muss sich nicht damit beschäftigen, aber du hast jetzt mit vielen Aspekten auseinandergesetzt. Gibt es denn so Sachen, wo du, vielleicht kannst du auch nicht darauf antworten, aber wo man sagt, ach, das ist ein interessanter Punkt, das wusste ich gar nicht, dass es so ist. Ne? Du hast dich ja mit vielen Dingen auseinandersetzen müssen. Mhm. Wann kann ich Mietminderung machen? Wie weit kann ich Mietminderung machen? Was steht mir eigentlich alles zu? Das wirst du ja alles in den letzten 2, 3 Jahren erfahren haben.
Der erste interessante Punkt war natürlich irgendwie, dass ich halt festgestellt habe, ich habe ja nie wirklich unseren Mietvertrag durchgelesen.
Ich glaube, und das ist interessant, dass du das sagst, weil du gibst doch vielen Menschen. Ne?
Ja, klar.
Also wie schnell, ich glaube, irgendwann wirst du ja mal den nächsten Mietvertrag unterzeichnen. Ne? Und ich glaube, den wirst du dir genauer anschauen. Wahrscheinlich schon allein aus dieser Erfahrung heraus.
Natürlich. Ja, ja. Aber ja, dessen unbeholfen. Also natürlich viele Punkte jetzt gelernt. Also mit Zivilprozessordnung hatte ich auch erstmal nicht so viel zu tun. So, das hat ja so eher mit Sozialrecht zu tun in den letzten Jahren so und jetzt so mit Zivilrecht, naja gut, Mietrecht. Aber ja, klar, liest halt irgendwie viele Kommentare, Urteile und kommst dann so in Materien rein und entdeckst halt so Sachen so. Klar, da haben auch zum Beispiel Anwälte und Anwältinnen auch nicht die Zeit immer dafür. Ne? Und die sind natürlich auch, wissen auch nicht alles. Brauchen natürlich auch einen Anschubser dann zu sagen, ah ja, okay, der Punkt und so, das wurde übersehen, na klar. So.
Aber das ist ja nochmal ein weiterer Hinweis, also das ist ja ganz interessant, dass man eben doch sich selber mitschlau macht, um den Anwalt mit unterstützen zu können. Natürlich bleibt der Anwalt und im Zweifel weiß der mehr, aber dass man zumindest da gut zusammenarbeiten kann.
Das ist halt
wenn es der Anwalt denn wünscht. Manchmal wird es ja vielleicht gar nicht gewünscht.
Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich würde sagen, das macht dann schon einen guten Anwalt oder Anwältin aus, das auch zu wünschen, aus meiner Sicht, aber gut. Aber ich meine, das ist natürlich alles auch den Umständen geschuldet, wie so dieses Rechtssystem aufgebaut ist. Dass es eben nicht irgendwie so selbsterklärend selbstverständlich funktionabel ist, sondern halt immer irgendwie davon abhängt, entweder von finanziellen Mitteln oder halt von informellen. Ja, das ist echt ein Problem.
Um am Ende mal den ganz großen Kreis zu schließen, weil wir, wie gesagt, viele Bälle immer in die Luft geschmissen haben, so wem gehört die Stadt und wie ist das überhaupt mit der Wohnungssituation? Gut, das wissen wir, die Initiative Mehrwertstadt hat ja auch gerade eine Befragung zum Beispiel gemacht, dass die Mieten auch in Erfurt natürlich teurer werden, dass es schwieriger ist, Wohnraum zu finden. Aber gibt es so Entwicklungen, wo du jetzt ganz persönlich, sei deine Meinung, so wie ich auch meine hier kundtue, wo du sagen würdest, das war so ein bisschen so ein Sündenfall. In deinem konkreten Fall hat man das Gefühl ja, dass der Sündenfall war, dass die Stadt Erfurt sozusagen das Gebäude veräußert hat. Aber die konnte natürlich nicht wissen, wie es dann weitergeht. Es hätte ja sozusagen auch ein Investor sein können, mit dem anders auszukommen ist. Ne?
Ja, aber ich meine, das ist doch echt absehbar, oder? Wenn du Sachen privatisierst, dass das halt irgendwie nicht zum Nutzen der Allgemeinheit
mehr. Das ist halt eben die Frage. Das ist die Frage, ob, ja. Das, ob das immer so sein muss. Es gibt sich vielleicht auch Beispiele, klar, wo es anders läuft. Ne? Also wo welche? Jemand sagt, naja, also gut, das ist jetzt wie alles immer nur vom Hören sagen. Ne? Ich habe jetzt auch nichts Repräsentatives. Ich weiß, nehmen wir mal, es gab ein Objekt in der Leopoldstraße und da weiß ich, das war in privater Hand und da ist es zumindest so gewesen, stand bis vor 5 Jahren, dass da 20 Jahre nicht die Miete angehoben wurde und das gleichzeitig aber sich der Eigentümer trotzdem gekümmert hat. Also das ist, wie gesagt, nur ein anderes Beispiel. Da würde ich jetzt, wie gesagt, nicht verallgemeinern wollen. Das
sind noch die absoluten Ausnahmefälle. Ich denke doch, alles, was privatisiert wird, wird doch früher auf lange Sicht sowieso, früher oder später, geht es halt nur noch um Profit und es geht nicht darum, die Allgemeinheit irgendwie zu versorgen. Also ob es nun Versorgungsbetriebe sind oder, bestes Beispiel, die Bahn. Ne? Die Preise steigen weiter, so der Service wird schlechter, so die Züge sind unpünktlich. Also das ist doch eigentlich
das. Also man kann schon sagen, ne, das ist ja so ein Gefühl, was nicht nur ich habe, nicht nur du, ne, dass man also schon denkt, dass wenn was in staatlicher und kommunaler Hand ist, wie man sagt, dass das im Zweifel schon immer noch die bessere Variante ist, als zu privatisieren.
Offensichtlich, ja.
Weil als es diesen ganzen Privatisierungsschub gab, weil du Bahn gesagt hast und später auch was Immobilien angeht, war das ja damals so als die ideale Lösung angesehen wurde. Also jetzt reden wir wirklich von den 80er, 90er Jahren. Ne? Es gab ja mal eine Staatsbahn und da wurde aber gemeckert, die sei also wirklich auch lahm und so weiter. Aber so vom Gefühl her ist es so, dass es immer noch die bessere Variante ist, wenn es in staatlicher Hand ist, in kommunaler Hand ist, als wenn es auf dem freien Markt zur Verfügung steht.
Naja, zeigt halt die Geschichte und die Erfahrung, also dass Neoliberalismus einfach mal Bullshit ist, so zu sagen, es wird privatisiert, das ist halt die alte Thatcher-Idee und es hat sich irgendwie...
Margaret Thatcher hat das in den 80er Jahren in
Großbritannien wie so ein Virus irgendwie verbreitet, so die Idee, und darunter leiden halt weltweit die Menschen unter der Privatisierung, ne?
Das wäre schon wieder ein extra Themenblock auf jeden Fall. Aber es ist ja interessant, weil, wie gesagt, Wohnen ist ja was, was uns alle betrifft. Und deswegen war es ja wichtig, jetzt auch mit dir nochmal drüber zu sprechen. Auch, wie gesagt, vielleicht, dass wir rausgehen mit aus dem Gespräch, dass es, dass man doch manchmal einen längeren Atem eben braucht, weil das ja jeder kennt, diese gerichtlichen Auseinandersetzungen hat ja keiner Bock drauf. Du hast ja da auch nicht Bock drauf gehabt.
Doch, klar.
Du gehörst zu den wenigen, die da Lust drauf haben.
Klar.
Weil du das siehst, um zu zeigen, was geht. Also du tust es ja nicht nur für dich, sondern für andere, oder was motiviert dich?
Na, zum einen habe ich mich schon immer für Juristerei interessiert und zum anderen sehe ich halt auch letzten Endes genau das Problem des Strukturellen, und das ist halt, wenn jetzt alle Menschen noch kuschen, nichts sich ändert. Also es geht ja nicht nur um uns in dem Fall, sondern es hat ja, betrifft ja viele, und da muss sich ja irgendwas ändern. Aber wie und so, naja, ist halt meine Art, das zu versuchen.
Aber beruhigend zu wissen, dass ab und zu, in dem Fall bei deinem Vergleich, ab und zu eben doch noch dann insofern recht gesprochen wird, dass man da befriedigt rausgeht. Man weiß ja immer nicht, wie es ausgeht. Ne? Das hängt ja immer auch vom Anwalt. Es gibt ja verschiedene Variablen, auch was man selber für einen langen Atem hat. Manche sagen dann vielleicht nach der ersten Instanz, okay, reicht. Ich gehe jetzt aus der Wohnung raus oder so, wäre auch denkbar gewesen, ne? Dass man irgendwann sagt, ich muss mich selber schützen, ist ja bei manchen auch so, aber bei dir war es eben nicht so, und deswegen haben wir ja auch gerne darüber berichtet und werden natürlich in anderer Form auch immer wieder mal sprechen, und wir können euch nur sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr könnt gerne die komplette Chronik, wenn man so möchte, mal auch durchlesen, anhören, Schöner Leben bei Radio Frei, also das ist natürlich ironisch gemeint, Mediathek gehen, Schöner Leben, das sind unsere verschiedenen Gespräche, auch mit den Kollegen Tillmann und Carsten abgebildet, die wir mit dir geführt haben, Yves.
Ja, und ich würde halt einfach auch nur Leute ermutigen und nochmal zum Abschluss wirklich sich das nicht gefallen zu lassen. So. Also es betrifft ja vorwiegend auch WGs, wo dann halt genau dieselben Mechanismen, eine Mieterhöhung, das reicht nicht, und dann wird halt ein Kündigungsgrund gesucht und irgendwie die Leute versucht zu spalten. Sich das einfach nicht gefallen zu lassen, sich zu wehren, und ihr könnt euch auch gerne hier ans Radio mit einer Mail wenden, zum Beispiel, wenn ihr Unterstützung braucht. Ich stelle mich da gerne zur Verfügung, auch Leute dazu unterstützen, also auch auf dem politischen Weg, das öffentlich zu machen. Dann auch sicherlich einer der zukünftigen Sendungen hier vielleicht mal wieder. Genau, und halt sich so halt auch zu schützen vor solchen Vermietern und Vermieterinnen.
Vielen Dank, Yves, dass du hier gewesen bist.
Ja, danke auch.